das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Nein, das ist kein guter Abend, an dem wir die Tagesthemen beginnen mit einem der traurigsten Fotos, die man sich so vorstellen kann. Wir haben uns nach langer Diskussion entschlossen, es so mit Ihnen zu teilen, wie wir das auch gleich tun werden. Denn es ist nicht nur ein Foto. Es geht hier um einen Menschen und um ein völlig sinnlos erloschenes Leben. So lag der syrische Junge Aylan Kurti, 3 Jahre alt, tot am Strand des türkischen Ferienortes Bodrum. Ein Flüchtlingskind aus Syrien, das Fluchtboot kenterte. Und das war das Ende des kurzen Lebens von Aylan Kurti. Und dieses Foto löst inzwischen weltweit Trauer und Entsetzen aus. Es wird von vielen als Symbol für das Versagen Europas im Umgang mit der Flüchtlingskrise genommen. Und selbst der britische Premier Cameron reagierte heute darauf, obwohl er bisher sowohl sich als auch sein Land von der Flüchtlingskrise abzuschotten versucht hat. Björn Staschen über das Schicksal von Aylan Kurti und seiner Familie.
Die Wellen spülen die Wahrheit an den Strand, ertrunken im Mittelmeer. Aylan, 3 Jahre alt, auch sein Bruder Galip und seine Mutter Rehan tot, geflohen aus Kobane in Syrien. Sie wollten zur Tante nach Kanada, ihr Asylantrag offenbar erfolglos. Also Flucht über das Mittelmeer, nur der Vater überlebt. Heute erzählt er von der Flucht. Mehr als 4.000 Euro hätten sie für die Passage im Schlauchboot bezahlt. Der Schlepper nahm uns in seinem Boot mit. Nach 4 oder 5 Minuten waren die Wellen so hoch, er sprang einfach aus dem Boot und verschwand. Die nächste Welle warf das Boot um. Ich versuchte, meine Kinder und meine Frau festzuhalten, aber ich hatte keine Chance. Einer nach dem anderen starb. Jede Titelseite in Großbritannien zeigt den toten Aylan. Kann ein Foto die Politik eines Landes ändern? Nicht auszuhalten, schreibt der Mirror. Der Druck auf die Regierung wächst. 15 Millionen Euro gibt sie aus für neue Grenzzäune in Calais, nimmt aber freiwillig nicht einen Flüchtling zusätzlich auf. Premier Cameron, der schon von Flüchtlingsschwärmen sprach, angesichts des toten Aylan heute plötzlich moderat. Als Vater bewegt mich der Anblick des toten Jungen am Strand sehr. Wir sind ein Land mit Moral und werden unsere moralischen Verpflichtungen erfüllen. Was die vage Aussage bedeuten könnte, berichtet am Abend der Guardian. Großbritannien plane, tausende Flüchtlinge mehr aufzunehmen, aus UN-Lagern an der syrischen Grenze. Noch unbestätigt, Cameron gibt offenbar dem Druck nach, auch dem Druck der EU. Wenn der Premierminister Großbritannien in der Flüchtlingsfrage wie eine Insel behandelt, ist das nicht konstruktiv. Und es macht seine Verhandlungen um Großbritanniens Rolle in der EU deutlich schwerer. Cameron sitzt in der Klemme. Er muss für Teile seiner Partei mehr Rechte und weniger Pflichten Großbritanniens in der EU herausschlagen. Er kann aber nicht gleichzeitig seine harte Haltung gegenüber Flüchtlingen durchhalten. Schon gar nicht angesichts solcher Fotos.
Ja, und auch dieses Bild hat heute für Entsetzen gesorgt. Es steht an einer anderen Ecke Europas für das Leid in dieser Flüchtlingskrise. In Ungarn hat sich dieser verzweifelte Mann mit Frau und Baby auf die Gleise geworfen, um dem Abtransport in ein Aufnahmelager für Flüchtlinge zu entgehen. Die ungarischen Behörden ergänzten ihre Taktik heute um eine neue Variante. Die Polizei ließ Asylbewerber zwar in den Zug einsteigen, aber der fuhr am Ende gar nicht Richtung Westeuropa. Und als die Flüchtlinge das bemerkten, kam es zu chaotischen Situationen. Und auch am Budapester Bahnhof sammeln sich weiter tausende Flüchtlinge, die nicht wissen, wie es weitergeht. Susanne Glass hat einen getroffen, der sich trotz allem nicht unterkriegen lässt und der voller Träume ist.
Aus ihm wird mal ein ganz großer Fernsehmann. Da sind wir inzwischen alle sicher. Nihat aus der syrischen Stadt Kobane. Heute ist sein 14. Geburtstag.
Super, gell?
Irgendwann im Laufe dieser ineinander verschwimmenden Berichterstattungstage und Nächte war er plötzlich da. Kam zu uns in den ARD-Übertragungswagen vor dem Budapester Ostbahnhof. Er wollte alles ganz genau erklärt bekommen. Nihat spricht kein Englisch, von uns niemand Arabisch. Aber verstanden haben wir uns trotzdem von Anfang an. Und vieles geht auch ohne Worte. Nihat hat uns die Fotos und Videos auf seiner Facebook-Seite gezeigt.
Was ist das?
Furchtbare Bilder vom Krieg. Seinen Onkel, seine Tante, andere Verwandte, die alle geköpft worden sind. Er habe das gepostet, erzählt er dann unserem Übersetzer, weil er seiner toten Verwandten immer gedenken wolle. Wir fragen nach, wie er es schaffe, solche Bilder überhaupt zu ertragen. Die Frage beantwortet er hartnäckig nicht. Er kennt ja auch nur den Krieg, seit er 10 Jahre alt ist. Dann führt uns Nihat zu seiner Familie. Seit Wochen sind sie auf der Flucht, kamen über die Westbalkanroute. Jetzt kampieren sie mit hunderten anderen seit 5 Tagen im Untergeschoss des Bahnhofs. Papa, Mama, Bruder, Schwester und noch einige Verwandte, die sich aus dem zerstörten Kobane lebend retten konnten. Sie sind Kurden syrischer Abstammung, haben für alle eine Fahrkarte nach Deutschland gekauft. Nihat verkündet ihnen jetzt, dass er in Deutschland später mal fürs Fernsehen arbeiten möchte und übt schon mal mit Mama. Inzwischen ist es schon nach 22 Uhr. Nihat will wieder hoch. Schlafen kann er in dieser lauten, stickigen Enge sowieso nicht. Unseren Cheftechniker Richard nennt er inzwischen Papa. Das war gestern Abend. Heute Morgen kamen wir dann zum Bahnhof, den die Polizei plötzlich freigegeben hatte, sahen diese Szenen. Flüchtlinge, die sich in überfüllte Züge drängen, in der großen Hoffnung, dass diese sie nach Deutschland bringen. Menschen, die sich dann in völliger Verzweiflung an die Bahngleise klammern, als die Polizei ihren Zug kurze Zeit später in Bütschke stoppt, um sie in ein Flüchtlingscamp zu bringen. Und alle haben wir uns dabei sofort die bange Frage gestellt, wo ist Nihat, was ist mit seiner Familie? Kurz danach ist er am Kameraset aufgetaucht, als wäre er schon ein ARD-Mitarbeiter. Nihat ist also weiterhin mitten im Chaos vor dem Budapester Ostbahnhof. Das ist eine gute und zugleich schlechte Nachricht dieses Tages.
Ja, verantwortlich für den Umgang mit den Flüchtlingen in seinem Land, das ist natürlich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Er war heute in Brüssel, um sich mit dem Parlamentspräsidenten Schulz und mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker über diese Krise zu beraten und um sich gegen Kritik an seinem Vorgehen zur Wehr zu setzen, die auch aus Brüssel gekommen war. Dass er sich im Recht sah, das konnte man bei dem ja sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein des erzkonservativen Politikers sicher erwarten. Überraschend war eher die Deutlichkeit, mit der er die aus seiner Sicht Verantwortlichen für diese Krise benannt hat. Und das ging Richtung Berlin. Arnim Staudt.
Begrüßung mit Handschlag. Doch Ungarns Ministerpräsident Orbán verbreitete keine Harmonie. Er provozierte heute die 3 Präsidenten der europäischen Institutionen. Auftakt am Morgen. Orbán trifft Martin Schulz, den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Orbán möchte am liebsten, dass überhaupt keine Flüchtlinge nach Europa kommen. Sagt ihnen bitte, kommt nicht zu uns. Warum müsst ihr aus der Türkei nach Europa? Die Türkei ist doch ein sicheres Land. Bleibt dort, wir können nicht garantieren, dass ihr hier aufgenommen werdet. Vom humanitären Standpunkt gesehen repräsentieren wir, die die Grenze verteidigen, auch einen moralischen Wert.
Ich bin nicht der Meinung von Viktor Orbán. Es ist kein Vorschlag zu einer Problemlösung. Wenn Sie 400.000 oder 500.000 Flüchtlinge haben, die nach Europa kommen, und Sie verteilen die unter 507 Millionen Menschen, die in den 28 Mitgliedstaaten der EU leben, dann ist das kein Problem.
Für Schulz sind Länder wie Ungarn das Problem. Länder, die sich sträuben, auch nur ein paar tausend Flüchtlinge dauerhaft aufzunehmen. Dazu Orbán. Das Problem ist nicht ein europäisches Problem, es ist ein deutsches Problem. Niemand will in Ungarn bleiben. Niemand will hier bleiben, nicht in der Slowakei, nicht in Polen oder in Estland. Sie alle wollen nach Deutschland. Eine Stunde später war der Gast beim Präsidenten des Europäischen Rates. Donald Tusk trat dem Ungarn mit einer neuen Idee entgegen. Die faire Verteilung von mindestens 100.000 Flüchtlingen zwischen den Mitgliedstaaten der EU, das ist es, was wir jetzt tun müssen. Am Nachmittag schließlich der Besuch beim dritten Präsidenten, Jean-Claude Juncker, Chef der Europäischen Kommission. Auch Juncker hatte sich für die Konfrontation mit dem Mann aus Ungarn einen Plan gemacht. 120.000 Flüchtlinge will er in der europäischen Gemeinschaft schnell und gerecht verteilen. Sogar außerhalb von Brüssel sahen sich die Mächtigen Europas zu klaren Worten gedrängt. Für Asylsuchende, für Flüchtlinge, besonders aus Syrien, für die schlagen die Kanzlerin Merkel und ich eine dauerhafte und verpflichtende Regelung vor. Und schließlich Angela Merkel selbst, auch sie stritt aus der Schweiz mit Viktor Orban.
Die Pflicht heißt auch, denen Schutz zu gewähren, die Schutz verdienen. Und die Genfer Flüchtlingskonvention gilt nicht nur in Deutschland, sondern sie gilt in jedem europäischen Mitgliedstaat.
Am Ende des Tages hat Viktor Orban eines jedenfalls geschafft. Er hat die mächtigsten Männer Brüssels plus Paris und Berlin gezwungen, noch deutlicher Farbe zu bekennen.
Das Flüchtlingselend und Europa im Streit. Dazu ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Ein Tag, zwei Bilder und die Macht, die sie entfalten. Da lässt der ungarische Präsident zynisch die Lage erneut eskalieren, passgenau zu seinem Besuch in Brüssel. Und schon sind sie wieder da, die Bilder der vollgestopften Züge, der Frauen und Kinder, die sich verzweifelt auf die Schienen werfen, Ohnmacht und Angst auf Knopfdruck. Ganz anders das Bild des dreijährigen Aylan, ertrunken auf der Flucht aus Syrien, angeschwemmt wie Treibgut an einem türkischen Strand. Dieses Bild lässt selbst europäische Konservative die Politik der Abschottung in Frage stellen. Nicht nur jeder von uns schwankt zwischen den Gefühlen von Anteilnahme und Abwehr. Ganz Europa ist gespalten. Nur so lässt sich das Schlingern vieler Regierungen verstehen. Auch Angela Merkel ist erst nach langem Schweigen zum Sprachrohr eines humanen Umgangs mit Flüchtlingen geworden. Jahrelang hatte auch Deutschland die kalte Schulter gezeigt, als Italiener und Griechen um Hilfe riefen bei der Bewältigung ihrer Flüchtlingskrisen. Solidarität ist nicht selbstverständlich und kein Menü à la carte. Vielleicht aber müssen wir neu definieren, wie sie zu erreichen ist. Über feste Quoten, die Flüchtlinge in Länder zwingen, die unwillig und unfähig sind, sie zu integrieren, oder mit kreativeren Wegen, mit einem großen solidarischen Topf, der die Länder belohnt, die bereit sind, mehr Fremde in ihrer Gesellschaft aufzunehmen. Ich finde den Vorschlag eines europäischen Flüchtlingsfonds deshalb hoffnungsvoll. Solange aber Regierungen in Europa ganz offen mit dem Finger aufeinander zeigen, solange Solidarität nur gefordert wird, wenn die Probleme die eigenen Grenzen erreichen, und solange wir uns mehr von Bildern leiten lassen als von Regeln, ist das eine Bankrotterklärung für Europa und eine Katastrophe für die Menschen auf der Flucht.
Tina Hassel kommentierte. LNI in Köln hat jetzt für uns den aktuellen Deutschland-Trend. Ellen, Sie haben natürlich dieses Mal zu dem im Augenblick alles beherrschenden Thema Flüchtlingspolitik gefragt. Wie soll Europa denn nach Meinung der Bürger auf den enormen Anstieg der Flüchtlingszahlen reagieren?
Wir haben verschiedene europäische mögliche Maßnahmen abgefragt, die ergriffen werden könnten. Unter anderem die Quote zur Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Mitgliedsländer. Und da sagen 92% der Befragten, diese Quote wäre eine gute Sache, also eine sehr deutliche Mehrheit. Fast genauso viele, nämlich 85%, sprechen sich für legale Einreisemöglichkeiten nach Europa aus, um eben diese sehr gefährlichen Fluchtrouten über das Mittelmeer zu vermeiden. Wir haben auch gefragt, ob es Sinn macht, die Grenzkontrollen zwischen den EU-Ländern wieder einzuführen. Da sagen 45%, ja, das würde Sinn machen. Aber der größere Teil der Befragten sagt, nein, eine solche Wiedereinführung von Grenzkontrollen macht keinen Sinn. Das ist ja zurzeit in Italien am Brenner geplant. Also insgesamt sagen die Deutschen, wir wollen den Flüchtlingen helfen, aber es muss auf europäischer Ebene, also eben mit einer solidarischen Lösung geschehen. Jetzt gucken wir noch mal nach Deutschland. Da ist natürlich die Frage, wie soll Deutschland mit diesen großen Flüchtlingszahlen umgehen? Soll Deutschland genauso viele Flüchtlinge aufnehmen wie bisher? Dafür sprechen sich 37% der Befragten aus. Das sind 3 Punkte mehr als im Vormonat. Mehr Flüchtlinge aufnehmen, das sagen immerhin 22% der Befragten. Das ist 1 Punkt weniger als im Vormonat. Und weniger Flüchtlinge aufnehmen als bisher, sagen 33% der Befragten. Das sind 5 Punkte weniger als im Vormonat. Bei dieser Frage gibt es keine klaren Mehrheiten. Aber ich finde es doch ganz interessant, dass sich die meisten Deutschen dafür aussprechen, die bisherige Aufnahmepolitik in Deutschland beizubehalten oder sogar noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen.
Ellen, dann nennen wir doch jetzt einfach mal eine Zahl. Dieses Jahr werden 800.000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet. Das ist eine große Menge. Wie reagieren denn die Befragten darauf?
Wir haben verschiedene Aussagen abgefragt, unter anderem diese Aussage. Es macht mir Angst, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Und da sagen 38% der Befragten, ja, dieser Aussage stimme ich zu. Aber eine klare Mehrheit von 59% sagt, nein, dieser Aussage stimme ich nicht zu. Das heißt, sie haben keine Angst. Interessant wird es jetzt, wenn man nochmal auf die Ja-Sager guckt und die nach Ost und West aufteilt. In Westdeutschland sagen 36% der Befragten, dass sie Angst haben. Und in Ostdeutschland sagen das 46% der Befragten. Also hier eine klare Diskrepanz, mehr Vorbehalte und mehr Angst in Ostdeutschland. Aber man muss auch sagen, es gibt eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft. Wir haben gefragt nach Spenden, nach ehrenamtlichem Engagement. Und da hat sich eine sehr deutliche, überwältigende Mehrheit der Deutschen dafür ausgesprochen.
Ellen, bis hierhin erstmal herzlichen Dank. Wir kommen aber gleich nochmal zu Ihnen zurück.
Bis gleich.
Ja, nun haben wir gerade im Deutschland-Trend gehört, wie Deutschland zu den Flüchtlingen steht, wie Deutschland zu den Flüchtlingen steht. Aber wie blicken die, die zu uns kommen, auf Deutschland? Welche Erfahrungen haben sie mit uns gemacht, seit sie die Grenze überquert haben und sich mühevoll ein neues Leben aufzubauen versuchen? Wir haben einige Flüchtlinge nach ihren Eindrücken von uns Deutschen gefragt. Charlotte Gnenniger und Felix Holtermann.
In Deutschland schreiten die Menschen halt sich nicht, so zum Beispiel jetzt so mit Messern und sowas.
Viele Spielplatz für Kinder, das in Albanien, wir haben viel weniger.
Als ich hier ankam, dachte ich, die Menschen hier sind wie Engel, so freundlich, so liebenswürdig. Sie helfen uns.
They help us.
In Albanien, wir haben nicht diese. Wir haben nicht so viel Papier, so viel. Alles mit Papier. Aber hier ist. Ich mag das.
Wir dürfen ohne Ausweispapiere nicht zur Schule gehen. Dabei sollte uns Syrern und anderen Menschen aus Kriegsgebieten einfach geholfen werden.
Manchmal ich denke, sie haben Angst. Bei Flüchtlingen.
Ich war in der Schule, ich war neu. Danach kommt ein Mädchen zu mir. Sie sagt, wieso bist du so braun? Dann sind ja alle zu mir gekommen, sagen sie, oh mein Gott, ich will nicht mit diesen braunen Mädchen spielen, sonst werde ich halt auch braun.
All them is so kind.
Alle Leute, die ich gesehen habe, waren so nett. Ich treffe niemanden, der unfreundlich zu mir ist. Alle lächeln mich an.
So, und wir kommen nochmal zurück zum Deutschland-Trend zu Ellen Enim. Ellen, 340 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sind in diesem Jahr schon verübt worden. Das sind fast doppelt so viel wie im ganzen letzten Jahr. Was sagen denn die Deutschen zu diesen fremdenfeindlichen Übergriffen?
Also die wichtigste Botschaft vorweg, es gibt eine überwältigende Mehrheit der Deutschen, die sagt, sie schämt sich für die fremdenfeindlichen Übergriffe in unserem Land. Ein anderes Thema ist natürlich, was tut Deutschland, um solche Übergriffe zu verhindern? Was tun vor allem die Behörden? Das haben wir nämlich gefragt. Tun die Behörden genug, um Flüchtlinge vor Übergriffen zu schützen? Da sagen 40%, ja, unsere Behörden tun genug. Aber 50% sagen, nein, unsere Behörden tun nicht genug, um die Flüchtlinge zu schützen. Das heißt, jeder zweite Deutsche würde sich wünschen, dass mehr getan wird, damit sich diese Menschen bei uns auch sicher fühlen können.
Und wie beurteilen denn die Deutschen das Handeln der verantwortlichen Politiker in dieser Flüchtlingskrise?
Die Bundeskanzlerin, die hat sich ja sehr lange zurückgehalten in der Flüchtlingskrise. Und das macht sich auch bemerkbar in der Bewertung durch die Deutschen. Die sind da nämlich sehr kritisch. Wir haben gefragt, hat Kanzlerin Merkel bisher angemessen gehandelt? 37% sagen ja, sie hat angemessen gehandelt. Aber 53%, also eine Mehrheit, sagt, sie hat nicht angemessen gehandelt. Ähnliches gilt für ihren Innenminister Thomas de Maizière. Da sagen 27%, er hat angemessen gehandelt. Und 51% sagen nein, er hat nicht angemessen gehandelt. angemessen gehandelt. Diese Aussagen, die spiegeln sich auch in der Beliebtheit der Politiker wider. Die fragen wir ja auch jeden Monat ab. Und da mussten beide Politiker auch einige Punkte an Verlust einstecken. Aber insgesamt bundespolitisch gesehen, trotz der Flüchtlingskrise, bleibt die Lage ganz stabil, nämlich bei der Sonntagsfrage. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 42%, stabil im Vergleich zum Vormonat, die SPD auf 24%, die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 8 Punkte, die Grünen gewinnen einen Punkt dazu und kommen auf 12 Punkte, die FDP verliert einen Punkt und landet bei 4% und die Alternative für Deutschland ist stabil bei 4%. Alle Informationen, alle Zahlen zu diesem Deutschlandtrend können Sie natürlich auch wie immer im Internet nachlesen unter www.tagesschau.de.
Nelly, ganz herzlichen Dank für diese Informationen zum Deutschlandtrend.
Danke.
Ja, und wenn Sie für Flüchtlinge in Deutschland spenden möchten, dann können Sie dies tun unter Stichwort ARD Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder im Internet unter www.spendenkonto-nothilfe.de. Und wir bleiben auch noch beim Thema Flüchtlinge und wir schauen auf das, was viele Menschen zur Flucht bewegt. Und mehr dazu in den Nachrichten und mit Susanne Daumner.
Die Vereinten Nationen haben den Kriegsparteien in Syrien vorgeworfen, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen. Sowohl Regierungstruppen als auch Aufständische würden absichtlich zivile Ziele angreifen. Vertreibungen, Entführungen und Morde seien an der Tagesordnung, kritisierte eine Untersuchungskommission. Die Welt schaue zu, wie das syrische Volk unvorstellbar leide. Nach UN-Angaben wurden im syrischen Bürgerkrieg bislang mehr als 240.000 Menschen getötet. Die NATO hat ihre Militärpräsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärkt. Bei seinem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius eröffnete NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen von insgesamt 6 neuen Stützpunkten für die schnelle Eingreiftruppe. Die neuen Regionalhauptquartiere sind in Bulgarien, Rumänien und Polen sowie in den baltischen Staaten. Damit reagiert das westliche Militärbündnis auf Russlands Haltung im Ukraine-Konflikt. Die Europäische Zentralbank bewertet die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone schlechter als zuletzt. EZB-Präsident Draghi begründete dies heute nach der Sitzung des Zentralbankrates unter anderem mit der Konjunkturschwäche in China. Mehr dazu von Anja Kohl.
Nicht nur in China, auch in anderen Schwellenländern kühlt sich die Wirtschaft ab. Die Länder kaufen weniger europäische Produkte. Damit seien die Schwellenländer zu einem Risiko für die ohnehin fragile Wirtschaft im Euroraum geworden, warnt die EZB. Sie senkte ihre optimistische Wachstumsprognose heute von 1,5 auf 1,4%. Minimal. Noch sei nicht absehbar, wie schnell sich die Schwellenländer wieder stabilisierten. Die EZB hat ohnehin das Problem, dass die Wirkung der bislang 300 Milliarden Euro an Stützungskäufen gering ist. Die Inflation im Euroraum ist auf nahe Null gerutscht. Neue Sorgen vor einer Abwärtsspirale keimen. Die Kreditvergabe bleibt schwach. Der Euro steigt wieder. Damit schwinden die Wettbewerbsvorteile europäischer Firmen. EZB-Chef Mario Draghi stellte heute in Aussicht, notfalls die Geldschleusen noch weiter zu öffnen. Das sorgte bei Aktienanlegern für neue Hoffnung, dass sich die Aktienmärkte, getrieben von neuem Zentralbankgeld, wieder erholen.
Die Börsendaten: der deutsche Aktienindex legte deutlich zu und schloss bei 10.318 Punkten. Der Dow Jones ging in New York mit 16.374 Zählern aus dem Handel. Der bisherige VW-Finanzvorstand Pötsch wechselt an die Spitze des Aufsichtsrates. Damit tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Vorsitzenden Ferdinand Piëch an. Darauf haben sich die Volkswagen AG und der VW-Hauptaktionär Porsche geeinigt. Piëch war im Frühjahr zurückgetreten, nachdem er einen Machtkampf um den Verbleib von Konzernchef Winterkorn verloren hatte. In Berlin ist die 55. internationale Funkausstellung eröffnet worden. Im Trend liegen Brillen, die vor den Augen der Benutzer eine virtuelle Realität erzeugen. Sie werden vor allem für das Spielen in dreidimensionalen Computerwelten eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt sind vernetzte Haushaltsgeräte. Die IFA ist die wichtigste deutsche Messe für Unterhaltungselektronik.
Was heute in Peking zu sehen war, das sollte laut offizieller Regierungspropaganda eine Friedensbotschaft sein. Es sah allerdings viel mehr aus wie eine ausgezirkelte Demonstration militärischer Macht. Das war die Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs im Zentrum der chinesischen Hauptstadt. Nach zwei Börsenstürzen und deutlichen Bremsspuren in der Wirtschaft kommt dieser Jahrestag der chinesischen Führung offenbar gerade recht, um vor allem eines zu zeigen. China ist stark, China bleibt stark. Und von Abstieg kann gar keine Rede sein. Mario Schmidt über eine sogenannte Friedensbotschaft, allerdings mit Hilfe von sehr vielen Soldaten und dem Auffahren von sehr viel schweren Waffen.
Fotos fürs Familienalbum. Es soll die größte Militärparade werden, die die Volksrepublik je gesehen hat. Trotz lahmender Wirtschaft mussten tausende Fabriken tagelang die Produktion einstellen oder runterfahren. Die Hälfte der Autos durfte nicht fahren, damit der Himmel über Peking blau ist. 70 Jahre nach Kriegsende donnern die Salutschüsse. 2,3 Millionen Soldaten hat China, 12.000 marschieren nun. Staatspräsident Xi Jinping ist auch Oberkommandierender der Streitkräfte. Erstmals feiert China das Ende des Zweiten Weltkrieges mit einer Parade, eine Machtdemonstration nach innen und nach außen. Seid gegrüßt, Genossen, sei gegrüßt, Anführer, ein Paradenritual. Genossen, ihr habt hart gearbeitet, dem Volk dienen, schallt es zurück. Dann öffnet China seinen Waffenschrank und zeigt, in was die zweithöchsten Militärausgaben der Welt investiert werden. Atomar bestückbare Interkontinentalraketen, Kampfjets, Raketen gegen Flugzeugträger. Fast alles made in China und angeblich im Dienste der Friedenssicherung. China fühlt sich einer friedlichen Entwicklung verpflichtet. Wir Chinesen lieben den Frieden, versichert Xi trotz der Waffenschau. China werde niemals Vorherrschaft und Expansion anstreben und seine Leiden der Vergangenheit anderen Nationen antun. Mittendrin Veteranen, die damals gegen die japanischen Besatzer kämpften. 35 Millionen Tote und Verletzte hatte China nach offiziellen Angaben zu beklagen. Die Jahre ein Trauma für das Land. Auch deshalb die Sehnsucht nach Stärke bei vielen Chinesen. Unser Land zeigt seine Stärke. Wir sind so glücklich, dass wir nicht mehr von anderen niedergetrampelt werden können, sagt dieser Veteran. Und er, guck dir diese Flugzeuge an. Du siehst ihre Macht, so kraftvoll. Die Parade lenkt nur kurz ab von zahlreichen Problemen im Land. Allen voran der Wirtschafts- und Börsenkrise, durch die die Führung in der Bevölkerung viel Vertrauen eingebüßt hat. Führende westliche Staaten lassen sich nur durch ihre Botschafter vertreten. Russlands Präsident Putin ist gekommen und hier ohnehin ein gern gesehener Gast. Trotz der Friedensbekundungen, Nachbarländer fühlen sich zunehmend bedroht, vor allem wegen der Streitigkeiten im Süd- und Ostchinesischen Meer. Doch in China kommt dieser Patriotismus bei vielen gut an. Ich bin stolz auf mein Vaterland. Als junge Chinesin hoffe ich, wir können am Frieden in der Welt mitarbeiten. Dann ist die Parade vorbei. Die vielen Probleme sind wieder da und auch der Himmel über Peking wird leider nicht mehr lange so blau bleiben.
Und wir haben noch zum Schluss dieser Sendung den Blick auf das Wetter. Claudia, wie wird's denn morgen?
Thomas, nachdem die sommerliche Hitze ja bereits länger vorbei ist, nämlich seit Montag, wird es jetzt noch ein bisschen kälter. Wobei morgen zumindest häufiger mal die Sonne scheinen wird. Aber am Montag hatten wir in Hamburg noch 30 Grad, heute 21, in Köln 32, heute 20 Grad, Berlin 36, heute 20, in München 33, heute 19 Grad. Da hat es auch fast den ganzen Tag geregnet. Und es geht noch ein bisschen weiter bergab mit den Temperaturen. Hamburg am Sonntag gerade mal 17, in Köln 15, in München 14 Grad. In Berlin 16 Grad. Es kommt kühle und feuchte Luft zu uns. Und dass die Luft feucht ist, die kommt, hat man heute gemerkt. Sie sehen auf dem Radar, da gab es zum Teil im Westen immer wieder Schauer. Im Süden, in Teilen Bayerns und dann rauf bis zur Lausitz, bis nach Brandenburg immer wieder auch länger anhaltenden Regen, wenn der auch nicht immer allzu stark war. Einzelne Gewitter waren eingelagert. Jetzt in der Nacht wird es zum Teil noch weiter regnen. Und zwar vom Osten Brandenburgs bis in den Südosten Bayerns, also bis zum Alpenrand. Im Nordwesten gibt es nur einzelne Schauer. Sonst lockert es mehr und mehr auf, kann dann aber dicken Nebel geben. Das sind dann wirklich so die Vorboten des Herbstwetters. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf meist 12 bis 7 Grad, 5 Grad in den höheren Lagen. Morgen Vormittag häufiger mal Sonnenschein, vor allem über der Mitte Deutschlands. Südlich der Donau ab und zu nass, im Norden und Nordwesten einzelne Schauer. Die werden im Laufe des Nachmittags intensiver. Dann ist auch mal ein Gewitter dabei, sonst Immer mal wieder sonnige Abschnitte, ganz und direkt am Alpenrand kann es auch ab und zu nass sein. Die Temperaturen sind ziemlich verhalten, gerade mal oft 17 bis maximal 23 Grad im Südwesten. Und der Wind legt im Norden zu, den werden wir die nächsten Tage insgesamt spüren, an und auf der Nordsee. Starker Wind, im Norden insgesamt mäßiger bis frischer Wind. Und stürmisch wird es dann am Samstag im Norden und Nordwesten, da haben wir es zum Teil sogar mit schweren Sturmböen zu tun, sonst häufig nass, Sonntag ab und zu Schauer und Temperaturen doch deutlich gedämpfter noch als im Moment.
Claudia, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns, von den Tagesthemen. Im Anschluss sehen Sie Kabarett in der Reihe Dritter Stock links. Und gegen 0:20 Uhr begrüßt Sie dann Susanne Stichler zum Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.